Psychiatrie verständlich. Dr. Seidel erklärt. In diesem Podcast beleuchtet Dr. Ulrich Seidel psychische Erkrankungen, ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten. Fachlich fundiert, verständlich aufbereitet. Für Betroffene, Angehörige und Interessierte.
Am Anfang eine kleine Triggerwarnung. In der heutigen Folge wird unter anderem das Thema Selbstverletzung berührt. Falls Sie damit ein Problem haben, bitte seien Sie achtsam. Ja, hallo, mein Name ist Ulrich Seidel, ich bin der Psychodoc und heute ist schon die 7. Folge meines Podcasts tatsächlich und ich freue mich riesig über die große Resonanz, über die Anerkennung, die ich bekommen habe dafür. Das ist eine schöne Bestätigung, das zeigt, dass es doch eine feine Sache ist, die auch gut angenommen wird. Ganz, ganz herzlichen Dank allen, die sich das bisher angehört haben und dafür Interesse gezeigt haben. Heute geht es um Persönlichkeit und vor allen Dingen um Persönlichkeitsstörung. Das ist natürlich ein bisschen eine unschöne Geschichte, denn wer möchte schon als persönlichkeitsgestört gelten? Das ist eine schwierige Diagnose und ich bin auch immer sehr dafür, dass das eine Diagnose ist, die mit äußerster Zurückhaltung nur gestellt wird. Warum, das wird vielleicht jetzt im Laufe der Zeit klar. Und was ich auch hoffe, was klar wird, nicht alles, was immer so als Persönlichkeitsstörung bezeichnet wird, ist eine Persönlichkeitsstörung. Ein Beispiel werden wir auch nachher noch behandeln. Etwas, was immer unter Persönlichkeitsstörung subsumiert wird, aber eigentlich eine Krankheit ist. Was das ist, das werde ich nachher dann sagen. Zunächst mal, wenn wir jetzt über Persönlichkeitsstörung sprechen, ist ja die große Frage, ja, was ist Persönlichkeit? Früher hat man gesagt Charakter. Das ist, wenn man es mal genauer betrachtet, das, was uns Menschen eigentlich so ausmacht. Jeder Mensch ist anders, das ist klar. Jeder hat so seine Eigenarten, Eigenschaften. Und diese Eigenschaften sind ja eigentlich zeitlebens gleich. Das heißt, es gibt Menschen, die eher zurückhaltender sind, andere sind offener. Und das sind so bestimmte Eigenheiten, die ein ganzes Stück weit angeboren sind. Das ist schon mal ganz wichtig. Vieles, das wissen alle, die sich mit kleinen Kindern beschäftigen oder selber Kinder haben, vieles ist so, dass wir damit auf die Welt kommen. Man merkt es schon ganz früh, einige Kinder sind lebhafter, andere sind etwas ruhiger, manche sind ganz offen und neugierig, andere, die brauchen ganz lange, bis sie überhaupt mal Vertrauen gefasst haben. Und im Laufe der Zeit bilden sich dann mehr und mehr Eigenschaften raus, die uns als Menschen so ausmachen. Und das Ganze ist zeitlebens mehr oder weniger unveränderlich, steht mehr oder weniger fest, mehr oder weniger. Das heißt, man kann sich natürlich entwickeln in einem gewissen Rahmen, aber auch nicht unbegrenzt und unendlich. Bestimmte Sachen, die bleiben schon so, wie sie sind. Man sagt immer so, dass die Persönlichkeit so mit dem Erwachsenenalter, früher war es ja bei 21 Jahren, dass man erwachsen ist, dass die Persönlichkeit dann ausgereift ist, dass dann die Eigenschaften so feststehen. Aber wie gesagt, das kann sich schon auch im Laufe der Zeit nochmal ändern. Was ist jetzt eine Persönlichkeitsstörung? Das ist natürlich anders als bei den Krankheiten, über die ich ja schon gesprochen habe, ein fließender Übergang. Denn wer will denn schon festlegen, welche Charaktereigenschaften, welche Persönlichkeitseigenschaften normal sind, welche gestört sind, in welchem Ausmaß kann man da wirklich von Störung sprechen? Insofern gibt es da fließende Übergänge. Aber man kann natürlich sagen, dann, wenn bestimmte Eigenschaften so extrem ausgeprägt sind, dass man damit ständig aneckt oder wenn man sich aufgrund von bestimmten Eigenschaften permanent selbst im Weg steht, da kann man schon sagen, na, das ist etwas, was einen Menschen hemmt, was in der Entwicklung hinderlich ist. Und da kann man dann vielleicht auch von einer Störung sprechen, die dann vielleicht auch behandlungsbedürftig ist. Jetzt habe ich so viel davon schon gesprochen, was Persönlichkeit ist und was vielleicht auch dann Persönlichkeitsstörung sein kann. Aber gucken wir doch nochmal, was für verschiedene Arten von Persönlichkeitsstörungen es eigentlich gibt. Und da ist dazu zu sagen, es gibt eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten ranzugehen. Das eine, was so ein bisschen altmodischer ist, ist, dass man verschiedene Kategorien hat. Also wie so Kästen, wo man sagt, das sind bestimmte Prototypen von einer gestörten Persönlichkeit. Und das ist ganz gut, weil dadurch hat man eine gewisse diagnostische Klarheit. Andererseits ist es schwierig, weil man kriegt nicht Menschen immer so klein Schubladen sortiert, das ist klar. Und eine andere Möglichkeit deshalb ist, dass man einfach bestimmte Charaktereigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften beschreibt. Dazu werde ich auch dann gleich was sagen. Bleiben wir erstmal so ganz klassisch bei diesen Kategorien von Persönlichkeitsstörungen. Es gibt so bestimmte, ja, Prototypen, kann man sagen, die man früher beschrieben hat. Beispielsweise Menschen, die das haben, was man eine dependent selbstunsichere Persönlichkeit nennt. Das sind Menschen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eher zurückhaltend sind, dass sie sich ihrer selbst unsicher sind, dass sie ganz viel Anleitung und Unterstützung brauchen und eher dazu neigen, auch sich dann von anderen abhängig zu machen, deshalb dependent. Das heißt also, die Schwierigkeit dabei ist, dass man auf jemanden angewiesen ist, der einem Halt und Sicherheit gibt. Oder eine andere Form der Persönlichkeitsstörung ist das, was man paranoide Persönlichkeit nennt. Das ist nicht zu verwechseln mit der paranoiden Psychose übrigens. Paranoide Persönlichkeit bedeutet, das sind Menschen, die einfach eine sehr misstrauische Grundhaltung haben, die in ihrem ganzen Wesen so sind, dass sie eher mal vermuten, andere sind gegen sie. Und es hat natürlich auch die Gefahr, dass es zur selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Das heißt also, dass jemand dann tatsächlich sich so verhält, dass es irgendwie komisch ist und er wird auch komisch angeschaut. Das ist dann eine Bestätigung dafür, dass die anderen ja was gegen ihn haben. Ist übrigens nicht zu verwechseln mit der paranoiden Psychose. Diejenigen, die vielleicht die vorangegangenen Folgen des Podcasts gehört haben, die erinnern sich, dass eine paranoide Psychose bedeutet, dass jemand wirklich die Wahngewissheit hat, er wird zum Beispiel verfolgt, beobachtet, bedroht, soll ermordet werden oder so etwas. Derjenige, der eine Psychose hat, für den ist das absolut gewiss. Derjenige, der eine paranoide Persönlichkeit hat, der ist halt so gestrickt, dass er misstrauisch ist. Aber das Ganze geht jetzt nicht so weit, ist jetzt auch nicht eher eine Überzeugung, sondern eher so eine Haltung, die ganze Zeit mitschwingt. Andere Formen der Persönlichkeitsstörung, die man so beschrieben hat, ist das, was man Histrione-Persönlichkeitsstörung nennt. Früher hat man auch gesagt hysterisch, das ist ein unschöner Begriff, weil der Begriff Hysterie bezieht sich darauf, dass man früher gedacht hat, dass bei Frauen die Gebärmutter im Körper rumwandert auf der Suche nach Flüssigkeit und dann auch ins Gehirn geht und dazu führt, dass bestimmte Verhaltensauffälligkeiten gezeigt werden. Insofern hat man auch früher gedacht, Hysterie, das gibt's nur bei Frauen. Was ist Hysterie? Oder histrionische Persönlichkeit. Nun, damit meint man Menschen, die sehr, sehr expressiv sind, sehr emotional auftreten, sehr ihre Gefühle nach außen zeigen, die so eine gewisse Dramatik auch haben. Histrion ist etwas schöner von der Begrifflichkeit als Hysterie, aber auch nicht gut, weil Histrionen, das waren so Schmierenkomödianten im alten Griechenland, die eben auch dann sehr theatralisch aufgetreten sind, auch kein sehr schöner Begriff. Nun, aber das ist auch so eine Kategorie, die man gewählt hat. Eine weitere Persönlichkeitskategorie ist das, was man dissoziale Persönlichkeit nennt. Da wird es jetzt so ein bisschen gefährlich. Das sind Menschen, die kein schlechtes Gewissen haben, die einen Hang zur Straffälligkeit haben, weil sie zum Beispiel gar nicht viel empfinden, Gewalt anzuwenden. Für die das ein legitimes Mittel ist, die sagen, das ist doch völlig in Ordnung, wenn ich das mache. Ich hatte zum Beispiel mal einen Patienten, ein junger Mann, der hat gesagt, er schlägt seinen Vater. Warum macht er das? Nun, er sagte, das ist doch ganz in Ordnung, das muss so sein. Er möchte möglichst bald jetzt Kinder haben und er übt schon mal für die Kindererziehung. Und wie übt man das? Nun, Kinder brauchen Schläge und er übt schon mal an seinem Vater, wie es ist, einen Menschen zu schlagen und jemanden quasi da auf diese Weise dazu zu bringen, zu machen, was er will. Also sehr, sehr unangenehmes Verhalten und das Besondere war, dieser junge Mann fand das wirklich absolut normal, hatte kein schlechtes Gewissen dabei. Das ist, wie gesagt, das, was man eine dissoziale Persönlichkeit nennt. Hat man auch häufig bei Menschen, die so einen Hang zu Straftaten haben, dass dann eben das so bagatellisiert wird, runtergespielt wird nach dem Motto, ist doch ganz normal. Übrigens auch da Vorsicht, wenn jemand, der straffällig geworden ist, hinterher dann aber so ganz, ganz nett und ganz umgänglich wirkt, das ist ganz typisch. Häufig haben Menschen, die so eine dissoziale Persönlichkeit haben, die Eigenschaft, dass sie andere sehr, sehr gut manipulieren, um den Finger wickeln können. Und es sind übrigens auch oft Männer, die einen großen Erfolg bei Frauen haben, sehr gut ankommen, weil sie genau wissen, wo sie ansetzen müssen. Und das heißt aber nicht, dass dann da keine Gefahr ist. Die wickeln sozusagen jemanden ein, wiegen jemanden in Sicherheit. Aber es kann tatsächlich dann auch dramatisch enden. Eine weitere Persönlichkeitskategorie, wenn man so möchte, ist das, was man schizoide Persönlichkeit nennt. Das sind Menschen, die wir auch gar nicht so häufig in der Klinik sehen, weil die oftmals selber jetzt gar keinen so großen Leidensdruck haben und auch gar nicht im eigentlichen Sinne als gestört oder krank vielleicht dann sich selber erleben, weil auch das ein Merkmal der Persönlichkeitsstörung, man erlebt sich ja selber eigentlich immer als stimmig, als normal und kann sich ja schlecht von außen betrachten. Nun, jemand, der das hat, was man schizoid nennt, übrigens auch nicht so verwechseln mit Schizophrenie, jemand, der schizoid ist, der ist so eigentümlich sachlich, gefühlskalt, hat gar keinen so rechten emotionalen Zugang zu anderen. Auch da ein Beispiel aus der Praxis, ich hatte mal einen schizoiden Patienten, der eine langjährige Ehe hatte. Und übrigens, schizoide Patienten sind auch gute Ehemänner oder gute Ehefrauen, weil sie einfach sehr, sehr verlässlich sind. Aber es ist natürlich, wenn man einen emotionalen Kontakt sucht, schwierig. Und so war es dann auch mal in seiner Frau. Die Frau hat darunter gelitten, dass er ihr keine Aufmerksamkeiten gegeben hat und auch wenig Zärtlichkeit entgegengebracht hat. Und es gab dann eine Paartherapie. Und er hat gesagt, ja, warum soll ich denn meiner Frau in irgendeiner Form eine Freude machen? Das war für ihn nicht ersichtlich. Und wenn man ihm dann gesagt hat, ja, ihre Frau, die freut sich doch. Und dann freuen sie sich, wenn es ihrer Frau gut geht. Das war für ihn vollkommen unlogisch. Weil warum soll ich mich freuen, wenn die Frau sich freut? Das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist so typisch so eine Argumentation von jemandem, der schizoid ist, weil da einfach keine emotionale Basis ist. So ganz nüchtern, sachlich. Natürlich werden Beziehungen eingegangen, die haben aber dann oftmals so eine ganz funktionale Seite, so nach dem Motto, einer macht ja was für den anderen. Und das ist ja auch gut so, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, aber die Emotionalität fehlt. Noch eine Persönlichkeitskategorie, die interessanterweise in dem bisher gängigen oder lange Zeit gängigen Klassifikationssystem der sogenannten ICD-10 nur versteckt vorkam, aber eigentlich immer wieder in aller Munde ist. Das ist das, was man narzisstische Persönlichkeit nennt. Das lief so unter Sonstiges. Der Grund, warum das so ein bisschen versteckt war, war, dass gesagt wurde, nun, die narzisstische Persönlichkeit kann man gar nicht immer so in Reihenform finden. Das verschwimmt manchmal mit anderen Persönlichkeitsstörungen. Und deshalb wollen wir es nicht als eigene Kategorie machen. Es ließ sich gar nicht so klar rausarbeiten. Aber de facto ist es so, wenn man jetzt klinisch tätig ist, dann sieht man doch ganz häufig Menschen, für die der Begriff Narzissmus, narzisstische Persönlichkeit passt. Und deshalb möchte ich da nochmal ganz kurz auch drauf eingehen, zumal es ja auch so ein Thema ist, was heutzutage in aller Munde ist. Narzissmus wird immer wieder festgestellt als Selbstdiagnose, als Diagnose bei anderen, wird zum Teil dann auch als abwertende Bezeichnung gebraucht. Du bist ein Narzisst oder verbunden mit der Aufforderung, du musst dich ändern, so geht das nicht. Was ist Narzissmus? Nun, Narzissmus bedeutet, dass jemand ein sehr, sehr hohes Bild von sich hat, diese Selbstverliebtheit, aber dahinter steckt ja eigentlich, dass jemand meint, er ist halt besser als andere. Er ist überlegen in irgendeiner Form, er ist besser, schöner, schlauer, toller. Und das Ganze ist aber jetzt nicht unbedingt an objektive Fakten gekoppelt. Ganz oft ist es auch bei Narzissten so, dass eher so das eigene Potenzial hervorgehoben wird. Also so nach dem Motto, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann wäre ich erfolgreich. Aber da steckt dann auch häufig die Abwertung schon der anderen mit drin, weil, warum bin ich nicht erfolgreich? Die anderen lassen mich ja nicht. Das sind so die, ich nenne es ganz gerne so die verkappten Chefs, die dann so sehr stark in der Opposition sind, sagen, wenn eine gerechte Welt wäre, wäre ich ganz oben und dann würde meine ganze Großartigkeit zum Tragen kommen. Das ist übrigens auch so ein Merkmal vom Narzissmus. Nicht nur, dass jemand sich als sehr großartig erlebt, sondern auch, dass derjenige, der so narzisstische Züge hat, auch eine sehr große Anspruchshaltung hat. Also davon überzeugt ist, dass ihm eigentlich ganz, ganz viel zustehen müsste, dass er eigentlich eine ganz große Bedeutung haben müsste und dass ihm die Dinge eigentlich zufliegen. Das heißt also, dass gar keine Leistung erbracht werden muss in adäquatem Maß, sondern dass jemand ja mehr haben möchte, als normalerweise der Fall ist, einfach aufgrund dieser Überzeugung der eigenen Großartigkeit. Das Problem beim Narzissmus ist, es ist eben kein stabiles Selbstbewusstsein. Das heißt, ein Narzisst, der fühlt sich nicht permanent großartig und toll. Wäre ein schönes Gefühl, wenn man so durch die Welt geht und immer das Gefühl hat, ich bin ganz klasse. Der Narzisst ist auch immer in seiner Großartigkeit bedroht. Das heißt also, jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeit braucht permanent die Bestätigung, dass er oder sie so toll ist. Und wenn die ausbleibt, dann kann das zu mehr oder weniger schweren Krisen auch führen. Kann ich auch viele Beispiele aus der Praxis berichten, wo Narzissten deshalb in Krisen stürzen, weil hier halt ihre Großartigkeit bedroht ist. Zum Beispiel, sie werden verlassen, sie werden im Stich gelassen und jemand sagt, Mensch, du bist gar nicht so toll, ich ziehe jemand anderen vor, das kann in einen Zustand führen, in dem ein narzisstischer Mensch bis hin zu Suizidgedanken dann geht, weil er sich in seiner eigenen Existenz dann so in Frage gestellt sieht. Viele Narzissten haben die tolle Fähigkeit, immer wieder die eigene Großartigkeit dann sich selber aber zu bestätigen, selbst wenn es nicht so gut läuft. Zum Beispiel, was ich gar nicht so selten erlebt habe, ist, dass Narzissten, die gar nicht so erfolgreich sind, das nicht nur auf andere zurückführen, nach dem Motto, die Welt ist halt schlecht, deshalb erkennt man nicht, wie toll ich bin, sondern auch zum Beispiel sagen, ich bin halt so vielseitig begabt, ich bin in so vielen Bereichen ein Talent, da kann man sich gar nicht festlegen. Und das wird dann dafür genommen als Argument, warum man halt dann nie großartig in Erscheinung getreten ist, weil man hat halt einfach seine vielseitigen Begabungen, die so vielfältig sind, nie im Einzelfall ausleben können. Oder ein anderes Beispiel aus der Klinik, was ich sehr beeindruckend fand, war ein Narzisst, der beim Spielen verloren hat und dann nicht gesagt hat, ja, das ist jetzt mein Versagen, sondern er hat sich sehr geärgert. Aber eben nicht über sich selbst, sondern über die anderen. Weil wenn die richtig gespielt hätten, wenn die schlau gewesen wären, dann wäre er mit seiner brillanten Strategie, die er sich vorher überlegt hat, zum Tragen gekommen und hätte gewonnen. Das heißt also, das eigene Verlieren wurde umgedeutet als etwas, was eigentlich die eigene Stärke widerspiegelt und die Schwäche der anderen. Wenn die schlau gewesen wären, dann wäre es ganz anders gelaufen. Das ist das, was man so ein bisschen von Narzissten lernen kann, nämlich sich irgendwie doch selbst zu behaupten und immer wieder auch so auf die Beine zu kommen und Argumente zu finden, warum er eigentlich doch ganz toll ist. Narzissmus ist etwas, was mehr oder weniger ausgeprägt sein kann. Es gibt natürlich auch Narzissmus, muss man auch sagen, als Begriff, der einfach nur beschreibend ist für eine Eigenschaft, dass der Mensch ja mit sich selbst okay ist und die Selbstannahme, das Stück weit auch das, die Selbstliebe, aber nicht in einem übersteigerten, sondern durchaus in einem angemessenen Maße. Also auch da sind die Begriffe nicht immer ganz, ganz klar. Was ich jetzt gerade so ein bisschen aufgezeigt habe, also schizoide Persönlichkeit, paranoide Persönlichkeit, ängstliche, narzisstische Histrione und so weiter, das sind große Kategorien. Und wenn es um Persönlichkeitsstörungen geht, dann fällt immer noch ein großer Begriff, nämlich den der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das ist nun was ganz Eigenes. Ich werde gleich drauf eingehen. Ich möchte das bewusst ein bisschen ausklammern, weil ich werde noch zeigen, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung eigentlich keine klassische Persönlichkeitsstörung ist. Kommt gleich. Ich wollte aber vorher noch eine Bemerkung machen, dass man Persönlichkeit nicht nur in diesen Kategorien beschreiben kann, die ja absolut sind, also dass man sagt, jemand hat diese Persönlichkeitsstörung oder jene, sondern das ist die modernere Variante. Ich kann es auch mehr einfach beschreibend einordnen. Das heißt, es gibt bestimmte Domänen von Persönlichkeitseigenschaften, die ich dann nehmen kann, um jeden Menschen irgendwie zu charakterisieren. Das heißt, wir haben alle bestimmte Anteile, die irgendwie im Mischungsverhältnis mehr oder weniger stark vorhanden sind. Und wenn ich mir verschiedene Anteile betrachte, dann kriege ich auch ein Bild von der Persönlichkeit und kann dann vielleicht sagen, nun der eine oder andere Anteil, der ist sehr, sehr stark ausgeprägt, der andere ist schwächer ausgeprägt. Und wenn das eine bestimmte Grenze überschreitet, dann kann das vielleicht auch Probleme machen, dann hat es einen Störungswert und dann gehört es vielleicht auch therapiert. So ein Klassiker unter diesen beschreibenden Kategorien ist das, was man die Big Five nennt. Big Five bedeutet 5 große Kategorien von Persönlichkeitseigenschaften, bei denen man bei jedem Menschen eine gewisse Einordnung treffen kann. Und diese großen Kategorien ist zunächst mal das Interesse für Neues, die Offenheit für neue Erlebnisse, neue Erfahrungen. Da kann sich jeder selbst einschätzen oder man kann andere einschätzen. Es gibt natürlich auch psychometrische Instrumente, die das standardisiert machen. Also ich kann bei jedem Menschen sagen, der ist jetzt offener als andere, der ist vielleicht zurückhaltender, konservativer, der macht nicht so gern neue Erfahrungen. Das ist eine große Kategorie. Eine weitere Möglichkeit, Persönlichkeiten zu kategorisieren, ist, dass man nicht bestimmte Prototypen anführt, sondern dass man bestimmte Persönlichkeitseigenschaften sich betrachtet. Und jeder von uns hat bestimmte Eigenschaften, die irgendwo in einem Mischungsverhältnis stehen. Und auch das kann man nutzen, um bestimmte Persönlichkeiten zu beschreiben. Und jeder kann sich da auch selber fragen, wie bin ich denn da aufgestellt? Also so etwas wie zum Beispiel Offenheit. Bin ich offen dafür, neue Erfahrungen zu machen? Oder brauche ich eher das Altvertraute? Oder etwas anderes ist Gewissenhaftigkeit. Es gibt Menschen, die ganz, ganz korrekt sind, ganz zwanghaft, ganz gewissenhaft. Andere brauchen das überhaupt nicht. Die leben eher im Chaos. Oder ein dritter Faktor ist das, was man Extroversion nennt. Also inwieweit ist jemand in der Lage, sich nach außen hin zu öffnen? Macht das auch? Braucht das? Oder ist jemand eher verschlossen, introvertiert? weiterer Faktor ist so das, was man Verträglichkeit nennt. Das heißt also, ist jemand ein sehr sozialer Mensch? Ist jemand so, dass er die Gesellschaft nicht nur braucht, sondern auch in der Lage ist, empathisch mit anderen umzugehen, Verständnis zu entwickeln, sowas Warmes, Mitfühlendes hat? Oder ist jemand eher da für sich eingekapselt und kann nicht so mit anderen mitschwingen? Und der fünfte Faktor, der dann häufig angeführt wird, ist das, was man Neurotizismus nennt. Neurotizismus ist ein bisschen ein altmodischer Begriff. Ich werde den an anderer Stelle auch noch mal genauer erklären, aber nur so viel. Man könnte es übersetzen mit, wie kompliziert ist jemand. Das heißt, ein Mensch, der sehr neurotisch ist, der ist empfindlich, der ist vielleicht reizbar, kränkbar, instabil und etwas leichter aus der Fassung zu bringen. Und da gibt es eben auch Menschen, das kennt jeder, die sind sehr empfindlich. Andere, die ruhen da fester in sich. Und das, was ich gerade gesagt habe, diese fünf verschiedenen Faktoren, das nennt man auch so die Big Five. Das ist so ein Klassiker unter der Beschreibung von Persönlichkeiten. Und man kann dann eben, je nachdem, wie das Mischungsverhältnis ist, Menschen damit charakterisieren. Ist jetzt immer die Frage, ab wann ist es denn jetzt krank? Ich habe das eingangs schon gesagt. Oder vielmehr, ab wann ist es gestört? Da vielleicht noch ganz kurz die Bemerkung, ich würde bei Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung eigentlich nicht von Krankheit sprechen. Ich hatte ganz am Anfang meiner Podcast-Serie dann schon in einer Folge gesagt, dass Krankheit ja unterschiedlich definiert sein kann. Aber in der Psychiatrie sollte man von Krankheit eigentlich dann sprechen, wenn das wirklich abgegrenzte Phasen sind, in denen jemand ganz bestimmte Symptome zeigt. Und die Tatsache, dass jemand eine auffällige Persönlichkeit hat, ist ja in dem Sinne keine Krankheit. Das ist nichts, was in Schüben verläuft. Das ist nichts, was in dem Sinne dann sich verfestigt oder chronisch wird, sondern es sind halt Eigenarten, die man zeitlebens mehr oder weniger hat, die sich in allen Situationen, in allen Begegnungen manifestieren können. Und überhaupt in Begegnungen, da zeigen sich die Persönlichkeitsstörungen im zwischenmenschlichen Bereich. Und es ist aber, denke ich, aus dem, was ich gesagt habe, hoffentlich klar geworden, es sind fließende Übergänge. Niemand kann ganz klar sagen, ab dann ist die Persönlichkeit gestört und ab dann ist es noch normal, zumal das nicht nur zeitlich sehr unterschiedlich bewertet wird, sondern auch gesellschaftlich. Ich habe als Student ein paar Monate in Houston in Texas verbracht und die Art, wie die Menschen mir dort zum Teil begegnet sind, das wird man hier als Histrion einordnen, also sehr überschwänglich, sehr emotional. In Texas war das eine normale Form des Umgangs, dass man halt alles fantastic und crazy und sonst wie gefunden hat und sehr, sehr offensiv mit seinen Gefühlen umgegangen ist. Das gehörte irgendwie zumindest damals vor 25 Jahren zur Kultur dazu. Ich habe jetzt schon gesagt, es gibt eine Krankheit, die, wie ich finde, zu Unrecht immer wieder den Persönlichkeitsstörungen zugeschlagen wird und dort immer wieder auftaucht und zitiert wird. Das ist die Borderline-Störung. Borderline-Störung wird auch in der ICD-10, in dem Diagnosesystem, was lange Zeit Gültigkeit hatte, als Teil der Persönlichkeitsstörungen geführt. Tatsächlich ist aber die Borderline-Störung eine ganz eigene Geschichte. Ich möchte zum Schluss da auch noch kurz drauf eingehen, weil es doch auch etwas ist, was man immer mal wieder hört und liest. Was ist eine Borderline-Störung? Nun, Borderline-Störung spielt sich eigentlich auf zwei großen Gebieten ab. Menschen mit einer Borderline-Störung oder ich spreche auch gern von einer Borderline-Struktur, die haben zunächst mal eine sehr stark ausgeprägte Emotionalität, die ja regelrecht überschießt. Das heißt also, bestimmte Reize können dazu führen, dass die Gefühle wirklich hochkochen, zum Teil gar nicht mehr nur als Gefühle wahrgenommen werden, sondern eher als so eine diffuse Spannung, als ein unglaublicher innerer Druck, der entsteht, der sich aufstaut, der explodieren kann und der dann in starkem Maße sich gegen andere richten kann, gegen Dinge, gegen Menschen, aber auch gegen die eigene Person. Ich habe mal irgendwann den Vergleich gehört, also Menschen mit einer Borderline-Störung, deren Emotionalität, das ist so ähnlich, wie wenn man einen Kleinstwagen hat, einen VW Up zum Beispiel, der mit einem Ferrari-Motor ausgestattet ist und überhaupt nicht mehr handelbar ist. Das heißt also, es ist ständig nicht nur am Limit, sondern darüber. Es ist eine Übersteuerung der Gefühle. Und es gibt dann zum Teil bestimmte Auslöser. Man hört dann so gerne den Begriff Trigger, den ich in dem Zusammenhang auch treffend finde. Das heißt also, bestimmte Reize, die dazu führen können, dass die Emotionen hochkochen. Bei Menschen mit Borderline-Struktur ist es ganz typisch, das Verlassenwerden oder auch die Furcht vor dem Verlassenwerden. Und wenn dann tatsächlich Situationen entstehen, die einem mit dieser ängstigenden Sache in Berührung bringen, dann kann es sein, dass die Emotionen hochschießen. Und das ist die Frage, wie kriegt man das eingefangen? Und das kann eben tatsächlich sein, dass dann bei einem Menschen mit Borderline-Störung bestimmte Verhaltensweisen entwickelt werden, um sich zu regulieren, die aber auf Dauer schädigend sind. Das kann Substanzkonsum in extremer Form sein. Das können aber auch Selbstverletzungen sein. Das ist so das bekannte Ritzen. Das heißt also, dass jemand sich Schmerzreize zufügt, typischerweise Schnitte, die zum Teil auch sehr, sehr tief gehen können, die den Effekt haben, dass der Betreffende, die Betreffende sich damit runterregulieren kann. Das heißt also, die Betroffenen berichten das wirklich so, dass das einen beruhigenden Effekt hat, dass das Anspannungen lösen kann. Und das kann auch regelrecht süchtig machen. Süchtig in dem Sinne, dass das Verhalten dann immer wieder verwendet wird, dass auch immer extremere Formen gewählt werden, einfach um den Effekt nochmal zu haben, um es zu spüren und weil es wirklich gut und entlastend erlebt wird. Über Sucht werde ich dann in einer späteren Podcast-Folge noch was erzählen, aber so viel schon mal. In dem Fall sind dann auch tatsächlich die Kriterien einer Sucht insofern erfüllt, dass es, wie ich gerade sagte, immer extremere Ausmaße annehmen kann. Es gibt Menschen, die sich damit schwerst verletzen und auch wirklich fürs Leben zeichnen, aber das ist ganz wichtig, das ist kein bösartiges Verhalten, sondern es ist letztendlich ein Ausdruck einer Not und letztendlich auch der Wunsch, sich selbst zu regulieren angesichts dieser völlig überschießenden Emotionalität und dieser unglaublichen inneren Spannung, die man nicht mehr anders gehandelt kriegt. Ich hatte gesagt, es gibt zwei große Themen bei Menschen mit Borderline-Struktur. Das eine ist die Emotionalität, das andere klang schon gerade an. Ich hatte gesagt, verlassen werden kann dazu führen, dass die Emotionalität hochkocht. Also das Thema Beziehungen ist auch ein ganz zentrales. Das heißt also, jemand mit einer Borderline-Struktur, der hat häufig sehr, sehr schwierige Beziehungsmuster dahingehend, dass ganz ambivalente Beziehungserfahrungen und ganz ambivalente Beziehungsverhaltensweisen da sind. Einerseits mit dem Wunsch nach ganz viel Nähe, nach enger Beziehung, nach Verschmelzung. Auch es entstehen dann solche Gedanken und auch Aussagen wie, dass das Gegenüber vielleicht der einzige Mensch ist, der jetzt als Rettung erlebt wird. Es ist dann so eine Überidealisierung, so nennt man das, dass jemand dann wirklich als derjenige begriffen wird, der endlich der Mensch ist, den man die ganze Zeit gesucht hat. Das Ganze ist aber gleichzeitig verbunden mit der Furcht, wieder verlassen zu werden und zum Teil auch mit der furchtbaren Angst vor Nähe und der Unerträglichkeit dieser engen Beziehung, sodass dann das Verhalten so ausschauen kann, dass nach einer ganz engen anklammernden Phase dann so eine Abstoßung kommt, also dass der Betreffende dann versucht, den anderen wieder loszuwerden und vielleicht auch, um damit das Verlassenwerden zu vermeiden. Das sind so zwei Aspekte bei Menschen mit Borderline. Und warum ich sage, das ist eigentlich keine Persönlichkeitsstörung, sondern sollte man eher den Krankheiten zurechnen, das hat zwei Gründe. Erstens mal ist die Symptomatik von einer Qualität, wie man sie sonst bei normalen Persönlichkeitsstörungen nicht hat. Es geht nochmal drüber hinaus. Und es können auch bei Menschen mit Borderline-Störung zwischendurch Symptome auftreten, die eigentlich wirklich den Krankheiten zuzurechnen sind. Nämlich, es können psychotische Phänomene auftreten, bis hin zu ganz kurzen Phasen, in denen zum Beispiel Wahrnehmungsstörungen da sind, Halluzinationen oder auch Wahnbilder. Das ist etwas, was wirklich Krankheitswert hat und auch jenseits von dem ist, was man in der Persönlichkeitsstörung normalerweise hat. Man sieht auch eine sehr starke neurobiologische Beteiligung. Das heißt, wenn man sich das Gehirn anschaut, da ist was los, was nochmal darauf verweist, dass es irgendwo eine biologische Grundlage gibt, wie man es auch bei den Krankheiten, namentlich bei den Psychosen, in stärkerem Ausmaß findet. Der andere Aspekt, warum ich sage, es ist keine normale Persönlichkeitsstörung, nun Borderline-Störungen verlaufen in Phasen. Das heißt also, anders als sonst bei Persönlichkeiten, die zeitlebens mehr oder weniger gleich sind, bei denen man sich vielleicht entwickeln und verändern kann, ist es bei Borderline so, dass das durchaus zeitweise Fahrt aufnehmen kann. Die Beschwerden werden stärker. Es kann aber auch sein, dass es irgendwann wieder abklingt. Es gibt Untersuchungen, wo so Längsschnittverläufe untersucht werden. Und da wird gezeigt, dass die Symptomatik in vielen Fällen nach ein paar Jahren gar nicht mehr so ausgeprägt ist, bis hin, dass es überhaupt gar nicht mehr die Kriterien einer Borderline-Störung dann erfüllt. Und das ist anders als bei normalen Persönlichkeitsstörungen. Deshalb bin ich dafür, dass man es rausnimmt. Ja, jetzt habe ich viel berichtet über Persönlichkeit, über gestörte Persönlichkeit, wie man es einteilen kann. Ganz zum Schluss noch ein Wort zu der Therapie. Wichtig ist, dass man weiß, es ist schwierig, Persönlichkeiten, wenn man so möchte, zu therapieren. Das kann sich jeder vorstellen. Wir sind so, wie wir sind und wir können vielleicht bestimmte Eigenarten verändern, abmildern oder in irgendeiner Form uns weiterentwickeln. Aber wir werden nicht grundsätzlich anders. Das heißt also, jemand, der zum Beispiel extrem selbstunsicher ist, wird mit Sicherheit nie so weit kommen, dass er jetzt vor Selbstvertrauen dann strotzt und ganz natürlich und sicher durch die Welt gehen kann. Das soll jetzt aber nicht entmutigen, sondern man kann natürlich was machen. Wichtig ist jetzt zu wissen, bei Persönlichkeitsstörungen steht eher die Psychotherapie dann im Vordergrund. Medikamente können eher unterstützend eingesetzt werden, aber die lösen die Problematiken nicht. Es gibt verschiedene Formen von Psychotherapie, je nachdem, ob ich auf Ursachen abziele, ob ich versuche, grundlegende Beziehungsmuster zu verstehen. Das ist dann das, was man tiefenpsychologische Therapie nennt. Oder ob es mehr um ein Verständnis des Verhaltens oder von bestimmten Denkmustern geht, die ich dann gezielt modifiziere. Das ist das, was man Verhaltenstherapie nennt. Oder ob es um Betrachtung von sozialen Systemen geht, in denen ich mich bewege. Das ist die systemische Therapie. All das kann im individuellen Fall bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen hilfreich sein. Auch da bin ich sehr dafür, dass man aber genau guckt, für wen passt was. Und dass man nicht ein Verfahren für alle einsetzt. Beispielsweise, wenn jemand sehr selbstunsicher ist, dann ist es unter Umständen hilfreich, wenn er das macht, was man eine Verhaltenstherapie nennt. Also da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt intensiv hinterfrage, woher kommt denn diese Unsicherheit, weil das macht mich dann nicht unbedingt selbstsicherer, wenn ich weiß, warum ich so geworden bin, sondern es geht eher darum, dass ich neue Erfahrungen mache, dass ich mich dadurch entwickle, dass ich rausgehe, dass ich unter therapeutischer Anleitung merke, wie es ist, wenn ich da draußen mich bewege. Und dass ich dann die Erfahrung machen kann, naja, die Welt ist gar nicht so schlimm, wie ich es immer befürchtet habe. So ist eine Entwicklung möglich. Zum Thema Psychotherapie und Psychotherapieverfahren werde ich aber auch an anderer Stelle dann nochmal mehr sagen. Ganz am Ende dann noch der Hinweis, auch bei Borderline-Störung, da hat sich insbesondere ein Verfahren sehr gut bewährt. Das ist die sogenannte dialektisch-behaviorale Therapie. Das ist ein Therapieverfahren, das entwickelt wurde aus verschiedenen Ansätzen, aus der Verhaltenstherapie. Es hat Elemente auch der Achtsamkeit, der Emotionsregulation. Ein ganz klar strukturiertes Verfahren, was auch in meiner Klinik angeboten wird und mit großem Erfolg dazu führt, dass Menschen mit Borderline-Störung sich besser regulieren können, in Beziehungen besser klarkommen, sich selbst besser ausleben können dann auch und letztendlich dann auch eine ganz andere Lebensqualität haben. Soweit für heute. Ich hoffe, es war hilfreich und informativ und ich freue mich, wenn Sie bis jetzt zugehört und durchgehalten haben und freue mich auch, Sie dann bei den nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und darf mich damit verabschieden.
Das war Psychiatrie verständlich mit Dr. Seidel. Weitere Folgen und Informationen finden Sie auf der Website www.der-psycho-doc.de oder im Podcast-Feed. Psychische Gesundheit betrifft uns alle. Bleiben Sie aufmerksam und bis bald.